Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Großer Foul, lovely run, great goal, brilliant goal. Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal. 1991, 1999, 2015, and now 2019. For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. And for the very first time, they've done it on European soil.
Die große WM-Vorschau.
Hey Sam, Laura Spurway from Channel 7. I got to ask you about the somersaults and the backflips because I know you've talked about this in the past and it makes coaching staff a little bit antsy. So what's the feeling with doing that kind of thing if the moment takes you? Tony, do you say, can you just turn it down a notch? Do you go for it? What are the discussions about that?
There's no discussions. I think, you know, I've always said whenever I do a backflip, it's not planned. So hopefully the games are a bit more cruisy and I don't have to do it till later on in the tournament. But no, it's just a bit of fun. It's about entertainment and having fun and showing what football's about. And, you know, maybe it might, maybe it won't, but it'll all be safe, I promise you.
Doesn't worry you, Tony?
No comments.
Annika, wen haben wir da gehört und um was ging es? Hallo.
Hallo. Da haben wir gehört Sam Kerr und Tony Gustafsson auf der Pressekonferenz der Australierinnen heute vor dem großen Spiel gegen Irland morgen.
Und du warst vor Ort, hast uns diesen Ton mitgebracht. Also Sam Kerr müssen wir ja nicht mehr vorstellen. Tony Gustafsson zur Erklärung ist der Trainer, habt ihr euch aber wahrscheinlich auch gedacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Du warst heute vor Ort im Stadion. Wie war es denn? Wo ist der Hype-Level? Auf einer Skala von 1 bis 10 bei 11 dann oder?
ja, so ungefähr. Also es sind halt alle sehr aufgeregt. Es gibt irgendwie drumherum noch ganz viele ArbeiterInnen und Volunteers und so, die alles Mögliche noch aufhübschen, Deko irgendwo dranhängen und so weiter. Und es werden halt alle möglichen Checks auch irgendwie gemacht. Also ob alles funktioniert mit den ganzen Grafiken, die da ja auch im Stadion haben. Und es ist halt auch so für die ganzen Sicherheitsleute und Volunteers, die uns Presseleute durchleiten, halt auch so ein bisschen der erste Test gewesen, dass jetzt halt Leute im Stadion waren, also mehr als vorher. Und ja, also die Aufregung war schon irgendwie spürbar und auch recht groß. Und das ist auch einfach ein verdammt riesiges Stadion. Also ich bin irgendwie innen drin, habe ich mich irgendwie auch einmal ein bisschen verlaufen, bin irgendwie auf der falschen Etage gelandet und irgendwie ganz woanders rausgekommen, als ich eigentlich wollte.
Ja, ich habe gelesen, dass 115.000 ZuschauerInnen da bei Olympia waren in dem Stadion. So viele werden es jetzt morgen nicht, aber über 80.000, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da aktuelle Zahlen gab.
Also es geht irgendwie so ein bisschen auseinander. Es heißt ja irgendwie, dass 80.000 Karten oder sogar mehr verkauft sind, also dass es ausverkauft ist. Mhm. Aber irgendwie sagen die australischen PressekollegInnen hier immer, dass so 75.000 erwartet werden. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ob die irgendwie davon ausgehen, dass einfach so viele Leute nicht auftauchen oder ob es da vielleicht noch aus Sicherheitsgründen irgendeine Reduzierung gibt, die bei den Ursprungszahlen in der Angabe falsch war oder so, das weiß ich nicht tatsächlich, aber das wundert mich halt jedes Mal, wenn es gesagt wird, aber es sind immer Situationen, wo ich nicht nachfragen kann.
Wahrscheinlich sagen sie es genau deshalb, aber ich glaube, wir sollten noch kurz erklären, was eigentlich Sam Kerr, wonach sie da gefragt wurde und wie sie reagiert hat, wahrscheinlich versteht ja nicht jeder gleich jedes englische Zitat.
Ja, genau. Also sie hat halt so diesen Torjubel, dass sie manchmal einen Salto macht, also einen Backflip. Und den macht sie aber nicht immer, sondern halt, ja, so wie sie halt gesagt hat, so wenn sie sich, wenn ihr danach ist, wenn sie sich danach fühlt, also bei besonderen Spielen, besonderen Momenten, wenn sie halt so richtig aus sich rausgeht, dann macht sie das. Und die Reporterin hat sie halt gefragt, wie es aussieht bei der WM, ob wir da auch Backflips sehen werden. Und das ist ja häufig von den Trainerinnen und Trainern, mit denen sie zusammenarbeitet, immer so nicht so gerne gesehen wird, weil halt das ja eine gewisse Verletzung Lebensgefahr birgt, wenn die Landung vielleicht nicht so ist, wie sie sein soll. Und ja, dann hat sie halt gesagt, so nein, also es wird bei der WM bestimmt welche zu sehen geben, aber sie hofft darauf, dass vielleicht die Gruppenphase ein bisschen gechillter verläuft und dass man die Backflips dann eher später sieht. Und sie verspricht, es wird sicher sein. Und dann kam halt die Nachfrage an Toni Gustafsson, ob das für ihn okay ist. Und er hat halt nur gesagt, no comment, kein Kommentar.
Also aber recht gute Atmosphäre, zumindest jetzt in dem O-Ton bei der PK. Deckt sich das so mit deinen Eindrücken?
Ja, allgemein schon. Ich fand, die australische Pressekonferenz war sehr entspannt. Also es wurde viel über die Themen gesprochen, die sowieso viel diskutiert werden seit Tagen, über Legacy, also über das Vermächtnis von dieser WM für den australischen Fußball in Zukunft. Und ja, also
haben die es denn auch so kritisch gesehen wie gestern auf dem Panel? Entschuldigung.
Nee, die wurde, also Samantha Kerr wurde danach gefragt und sie hat es nicht so kritisch gesehen. Also sie sagt halt so.
Überrascht natürlich.
Na, ja, total. Sie hatte halt gesagt, dass man schon jetzt Effekte davon spüren würde, also auch für den Grassroots-Football, also für die unteren, kleineren Vereine. Da wurde sie explizit nachgefragt. Das, wo wir gestern halt auch drüber gesprochen hatten. Genau. Und nee, sie sieht das positiv und denkt halt, dass es besser verlaufen wird. Und es gab eine noch andere Nachfrage von einem Kollegen aus Irland, die schon eher so sehr kritisch gestellt war, von wegen, ja, braucht denn Australien das unbedingt, dass sie jetzt die WM gewinnen müssen, damit es überhaupt einen Effekt hat? Oder also passiert eigentlich auch sonst irgendwas? Das ist so in die Richtung. Und da waren Gustafsson und Kerr doch etwas irritiert darüber, weil eigentlich alle anderen Leute vorher eher so dümm-di-dümm gut gelaunt waren und der dann nicht.
Na ja, gut, wenn ich das irische Frauennationalteam begleiten müsste, dann wäre ich, glaube ich, auch häufiger nicht gut gelaunt gewesen in den letzten Monaten. Hm. Wie viele JournalistInnen waren denn vor Ort?
Also ich würde sagen, es waren beide Male so ungefähr 40 bis 45. Bei den Australierinnen noch einen kleinen Tick mehr als bei den Irinnen, aber nicht viel. Also es war sehr ausgeglichen, weil man hat zwischendrin ja auch das Media Center, wo man sich aufhalten kann. Und da waren eigentlich, also es war gut besucht und es war eigentlich so ungefähr die gleiche Anzahl. Ich habe lustigerweise tatsächlich durchgezählt, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, wie eigentlich das Geschlechterverhältnis ist. Und habe dann festgestellt, dass es irgendwie so ungefähr 25 wahrscheinlich männliche Journalisten waren und irgendwie so 11 Frauen und ein paar Leute, bei denen ich mir nicht sicher war.
Und wie, was hast du jetzt mitgenommen? Also du hast die Pressekonferenz der Irinnen gehört, da war Trainerin Vera Pau und ich habe leider jetzt schon wieder vergessen, wer war die Spielerin?
Katie McCabe.
Ah ja, ja gut, eigentlich, ja gut, hätte ich einfach raten können. Und bei den Australierinnen haben wir es ja gerade schon gehört, Toni Gustafsson und Sam Kerr eben. Was waren so die Sachen, die du interessant fandst, so dass du sie jetzt noch im Kopf hast? Das ist ja immer ein ganz guter Marker, ob auch wirklich was gesagt wurde auf einer Pressekonferenz.
Ja, also ich glaube, für Irland ist halt die wichtigste Nachricht, dass Denise O'Sullivan nicht nur spielen kann, sondern da hat sich Vera Pau festgelegt, auch definitiv spielen wird. Also sie hat sehr deutlich gemacht, dass sie da auch keine Geheimnisse hat. Genau, dass die halt in der Startelf steht. Und das ist für Irland aus sportlicher Sicht halt schon sehr, sehr wichtig. Also weil die einfach eine Stammspielerin im Mittelfeld ist und also defensive Aufgaben übernimmt, aber ja auch immer wieder fürs Passspiel wichtig ist. Genau, deswegen war das halt was, wo alle sehr hinterher waren. Also der Kontext davon ist, dass es ja dieses Testspiel von Irland gegen Kolumbien gab, das nach 20 Minuten abgebrochen wurde. Und O'Sullivan ist halt mit einer Schienbeinverletzung da rausgegangen. Da waren alle erst sehr besorgt und dann war aber irgendwann klar, okay, es ist kein Bruch oder so. Und ja, anscheinend geht es ihr jetzt wieder gut, dass sie spielen kann. Ja, und das war so aus sportlicher Sicht eigentlich tatsächlich schon das Interessanteste. Also es wird irgendwie allgemein erwartet, dass Irland sich eher so hinten reinstellt und kontert. Und ja, da waren sie auch tatsächlich so insgesamt irgendwie sehr offen drüber. Also es wurde dann bei den Iren viel über den Empfang gesprochen, also weil es gibt ja eine große irische Community hier und es sind aber ja auch einige Leute hierher gereist und es gab halt irgendwie einen sehr herzlichen Empfang am Flughafen und man kann irgendwie davon ausgehen, dass es jetzt im Stadion auch nicht nur Leute sind, die Australien anfeuern werden. Mhm. Genau, das war so das. Und ja, Toni Gustafsson, der hat sich weniger in die Karten gucken lassen wollen. Also der hat sich noch nicht mal dazu geäußert, wer jetzt eigentlich wie fit ist, was ja bei einigen Spielerinnen durchaus relevant ist, wie wir auch in der Vorschau besprochen haben, weil da das doch bei einigen fraglich ist. Ja, und ich gucke gerade mal noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, abgesehen von dem üblichen, wie geht man mit dem Publikumsdruck um und so weiter und so weiter, war da ansonsten nicht so viel. Also Gustafsson hat halt gesagt, für ihn ist die Startelf klar und er weiß auch schon, was seine Einwechslungen sein werden und was seine Endelf sein wird, weil das für ihn sehr wichtig ist. Aber er hat halt nichts Konkretes dazu gesagt, womit man irgendwas anfangen könnte. Also sie haben halt wohl irgendwie Irland analysiert und er hat dann gesagt, ja, wir haben festgestellt, es gibt da so bestimmte Muster, dass sie halt immer die Halbzeiten richtig stark anfangen, aber dass sich dann immer so Muster einschleichen gegen Ende. Und das wollen sie halt ausnutzen. Und deswegen hat er nicht verraten, worum es genau geht. Aber vielleicht fällt uns das ja auf, wenn wir das Spiel sehen.
Ich hoffe es doch. Wir gucken auf jeden Fall ganz genau hin. Finde ich aber bemerkenswert, dass er auch die Einwechselspielerin schon jetzt zumindest sagt, dass er sie kennen würde. Ich meine, ist dann die Frage, ob es dann auch wirklich so kommt. Aber ist ja eigentlich etwas, mit dem man auch reagieren möchte auf das, was da kommt. Was erwartest du dir denn von dem Spiel morgen?
Ich denke, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen zäh werden könnte. Weil Australien hat eine sehr gute Defensive und ja, die Iren zumindest, ja, wie er das sagte, in der Anfangsphase auch. Also da ist es halt so, dass sie einfach mit voller Power reingehen. Und deswegen glaube ich, dass am Anfang erstmal sehr viel hin und her gepresst wird. Und dann gehe ich aber eigentlich davon aus, dass Australien das irgendwie im Laufe des Spiels für sich entscheiden wird. Also wenn ich einen Tipp abgeben müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein 2-0 oder 2-1.
Und welchen Eindruck hat Vera Pau auf dich gemacht? Wir hatten ja in der Vorschau auch thematisiert, dass es da ja eine ganze Reihe von noch Dingen gibt, die jetzt nicht primär sportlich zu tun haben, aber mit ihr als Person. Und ich hatte das Gefühl in der Vorbereitung, dass sie manchmal auch sehr, also sehr strikt war auf, in manchen öffentlichen Äußerungen. Hat sich das jetzt mit dem gedeckt, wie du sie heute erlebt hast?
Naja, das ist immer die Frage, was man da seriös sagen kann oder nicht. Also es gab irgendwie so eine Situation, das war eigentlich nur so was ganz Kleines. Das ist mir aber halt aufgefallen, also weil man dann ja auch irgendwie nochmal vermehrt auf Sachen achtet. Da ging es halt eben um diesen Empfang am Flughafen, von dem ich schon erzählt habe. Und also was ja eigentlich was total Positives ist. Und dann sagte sie, wie war das noch? Ja, wir haben uns viel Zeit dafür genommen, mit allen Fotos zu machen, die da waren, also mit den Fans und so. Und dann fiel halt so der Satz, obwohl das wohl einige nicht so mochten, dass wir das gemacht haben. Und das fand ich halt irgendwie komisch, dann so in dem ganzen Gesamtkontext. Aber das ist jetzt natürlich auch was, wo man irgendwie dann automatisch viel reinlegt irgendwie selber von dem Bild, das man selber dann auch irgendwie von der Person hat. Und ja, ansonsten, ohne das jetzt beleidigend zu meinen, merkt man halt, dass sie auch keine Native English Speakerin ist, also dass sie halt nicht so geübt im Englischen ist. Und ich glaube, das spielt dann manchmal auch in manche Äußerungen irgendwie rein, also ohne dadurch jetzt irgendwas zu entschuldigen. Aber das macht es halt schwierig, so ein Verhalten zu lesen, finde ich.
Ja. Ja, vor allem, weil ja gleichzeitig sie diese Thematik auch schon aufgemacht hat. Also sie ist ja Niederländerin, war früher Mitspielerin von Serena Wiechmann und unter anderem, was diese Vorwürfe bei den Houston Dash angeht, da wird sie ja zitiert bei The Athletic unter anderem mit I'm Dutch, so I am clear in what I want. I think the fact I am maybe different, that is what they have felt, also die Spielerin, was sie gefühlt haben. They are not used to women being direct. Also sprich, das ist jetzt natürlich nicht genau die Sprachbarriere, aber zumindest ihre Art zu kommunizieren, die sie da selber eben anbringt, in dem Fall entschuldigend für sich, warum Dinge, die sie gesagt habe, bei den Spielerinnen anders angekommen seien, als es wohl gemeint war. Und dahingehend finde ich das schon interessant, dann auf das Kommunikationsverhalten von ihr zu blicken, weil es ja dann doch ein Thema ist, mehr als bei anderen TrainerInnen.
Ja, ich finde das aber wirklich tatsächlich eine sehr schwierige Unterhaltung, die wir hier gerade führen. Also weil das ist so, einerseits, ja, natürlich ist da was dran, aber ich wäre sofort auf der Seite von den Frauen, die sich da gemeldet haben, denen zu glauben bei dem, was sie sagen, weil ich glaube, dass sie das, also dass Vera Pau das für sich halt schon sehr als Schutzschild irgendwie verwendet, um halt so abzulenken und eigentlich die Schuld weiterzugeben. Genau, deswegen, ja, es ist sicherlich was dran, dass es was ausmacht, aber ich würde das jetzt nicht überbewerten wollen. So, jetzt höre ich auf.
Nee, du hast ja völlig recht. Ich meinte das nämlich auch gar nicht so, dass ich jetzt sagen wollte, Mensch, das war alles ein riesiges Missverständnis, das wäre totaler Quatsch. Also wenn sich so viele Spielerinnen melden und ich meine, wir haben es ja auch in der Vorschau thematisiert, Das ist ja eindeutig, da muss man jetzt, also es gilt immer die Solidarität mit den Opfern, aber weil sie eben selbst quasi die Kommunikation Barriere aufgemacht hat, finde ich es dann legitim. Ansonsten würde ich jetzt nicht gern thematisieren wollen, wenn jemand nicht fließend Englisch spricht. So meinte ich das jetzt. Aber es ist sowieso schwierig, weil ich meine, du hast sie jetzt bei einer Pressekonferenz gesehen und ich frage dich nach deiner Einschätzung, was, das ist ja eigentlich auch schon der Grundfehler an sich, der kommt ja jetzt hier schon von mir. Aber siehst du denn auch eine Möglichkeit, dass wir eine Überraschung erleben? Dass vielleicht Irland mit einem 1-0 nach Ecke Australien so schockt, dass wir keine Backflips sehen von Sam Kerr, sondern nur verzweifelte Australierinnen, die zerschellen an dieser Fünferkette, die wir wahrscheinlich sehen werden von Irland.
Also wie gesagt, ich traue Irland auf jeden Fall zu, ein Tor zu machen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die torgefährlichsten in diesem Turnier sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Und so wie ich sie in den Testspielen vor dem Turnier gesehen habe, ist das ein sehr emotionales Team. Also was ich damit meine, ist so, wenn das gut läuft oder wenn es halt so einen positiven Moment gibt, dann können die sich da, glaube ich, richtig dran festkrallen. Und ein Spiel dadurch auch noch schwieriger machen. Aber umgekehrt ist es halt eben auch so. Also wenn jetzt ein frühes Gegentor fallen würde, also für Australien dann in dem Fall und gegen Irland, dann bin ich mal gespannt, wie sie dann damit umgehen würden. Von daher, ich würde eine Überraschung nicht komplett ausschließen. Ich halte aber Australien wirklich für gefestigter und irgendwie auch ein bisschen kompletter in der ganzen Herangehensweise und denke halt, dass sie das dann schon irgendwie noch drehen könnten. Aber ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, also auch wie überhaupt die Stimmung so sein wird und wie sehr sich vielleicht die Spielerinnen dann doch auch davon beeinflussen lassen, auch wenn es jetzt heute immer hieß, so naja, wir haben irgendwie viele Spielerinnen, die das schon gewohnt sind, und dann war irgendwie das Spiel gegen Frankreich mit über 50.000 wie so eine Generalprobe, und Spielerinnen, die vorher nervös waren, haben danach gesagt, sie freuen sich jetzt richtig auf das Spiel, weil sie das jetzt halt mit was Positivem verbinden, vor so einer großen Heimkulisse zu spielen. Also ja, mal sehen.
Wir werden es sehen, und also morgen das Spiel um 12 Uhr übertragen in der ARD, Australien gegen Irland. Das ist dann schon das zweite Spiel des Tages, denn das erste Spiel des Tages, das wird um 9 Uhr ebenfalls in der ARD zu sehen sein, in Neuseeland, in Auckland, Neuseeland gegen Norwegen. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Stimmung sind, Begeisterung, Vorausblick auf diese Turniereröffnung, die wir dann erleben, da ist die Situation in Neuseeland ja durchaus eine andere als in Australien. Jetzt wird sogar darüber gesprochen, kostenlose Tickets zu verteilen. Kannst du uns erzählen, wurde das vielleicht sogar auch thematisiert in den JournalistInnenkreisen, in denen du heute warst?
Nee, das nicht. Aber es gab natürlich heute auch die offizielle Eröffnungspressekonferenz von Gianni Infantino und Fatma Samura. Also die habe ich jetzt natürlich nicht live gesehen, weil die war in Neuseeland, in Auckland. Aber ich
wir können uns auch so vorstellen, wie du mit Gianni Infantino-T-Shirt in der ersten Reihe an seinen Lippen gehangen wärst.
Verdammt, schon wieder aufgeflogen. nein, aber ich habe mir das Video davon angeguckt. Und also das war sehr albern, würde ich jetzt mal sagen, weil es war halt sehr viel, ja, alles ist super und finanziell ist überhaupt alles super und dann aber gleichzeitig mit so einem verzweifelten, liebe Neuseeländerin, kauft Tickets für die Spiele, kommt in die Stadien, euer Team braucht euch. So, okay. Und also wirklich mehrmals und sehr eindringlich, das fand ich sehr, sehr unangenehm und ich glaube, alle anderen fanden das auch sehr, sehr unangenehm, also von den Reaktionen, die ich so mitbekommen habe. Und ja, es wirkt halt einfach sehr unseriös, was ja nichts Neues ist.
Ja, immer, ja, nee, will gar keinen relativierenden Witz über Gianni Infantino machen. Es ist einfach sehr, sehr seltsam, aber was glaubst du? Ich meine, wir können da auch natürlich nur spekulieren und wir werden dann unsere Eindrücke überprüfen mit Menschen, die auch in Neuseeland vor Ort sind. Aber woran könnte das liegen, dass wir so fast zwei unterschiedliche Welten haben? Australien, wir müssen das Eröffnungsspiel in ein doppelt so großes Stadion verlegen, im Gegensatz zu Neuseeland, wo, glaube ich, das Eröffnungsspiel schon ausverkauft ist, aber es eben für weitere Spiele jetzt dann sogar kostenlose Tickets geben wird.
Also, so viel ich weiß, ist in beiden Ländern ist es ja so, dass Fußball nicht Sportart Nummer eins ist, so wie das bei uns in Deutschland oder in vielen Ländern in Europa ist, sondern dass es halt eher hinter anderen Sachen noch kommt, also Rugby zum Beispiel oder Cricket. Ich glaube, in Neuseeland ist es noch sehr viel mehr so als in Australien, von dem, was ich bis jetzt immer so gehört und auch gesagt bekommen habe. Und dann spielt da, glaube ich, der sportliche Erfolg schon auch eine Rolle, also weil bei den Australierinnen ist es so, dass es zwischendurch mal eine nicht so gute Phase gab von den Ergebnissen her. Und Toni Gustafsson wird auch irgendwie kritisch gesehen. Aber sie haben jetzt halt irgendwie wirklich einen Run zuletzt gehabt Ziel, diese WM zu spielen. Und ich glaube, dass das sehr viel ausgelöst hat. Also, dass da einfach zwei Sachen zusammenkommen. So einerseits das größere, allgemeinere Interesse, aber halt eben auch der sportliche Erfolg und dass hier im Land, glaube ich, schon sehr viel dafür getan wurde, das so zu vermarkten, um halt irgendwie einen Effekt zu erzielen. Wie das jetzt in der Hinsicht in Neuseeland aussieht, weiß ich nicht, aber sie sind halt sportlich einfach nicht erfolgreich gewesen zuletzt. Also sehr viele Niederlagen, Verletzungen zwischendurch auch und das ist dann halt irgendwie, glaube ich, schwierig, dadurch so eine Stimmung zu erzeugen, so hey, wir spielen jetzt die WM.
Ja, also ich habe hier gerade das FF-Fußball-Magazin vor mir liegen mit der WM-Vorschau und da ist die Überschrift zum Neuseeland-Artikel ein Gastgeber in der Krise und ähnlich haben wir es ja auch thematisiert. Erwartest du dann dementsprechend auch ein vielleicht anderes Bild, als wir es jetzt gerade bei Australien-Irland hatten, also Gegner Norwegen, da haben wir ja auch drüber gesprochen bei der EM 0:8 gegen England, aber es gibt Anzeichen und Anlass zur Hoffnung, dass sich da etwas verbessern haben könnte bei Norwegen. Also was erwartest du dir von diesem Auftaktspiel?
Naja, also Norwegen klar in der favorisierten Rolle in dem Spiel oder halt so generell auch in der Gruppe und wie das dann im weiteren Turnierverlauf aussieht, muss man halt sehen. Also da denke ich nach wie vor, dass sie jetzt nicht so super weit kommen werden, aber ich glaube halt, dass es in der Gruppe gut für sie laufen kann. Und ja, es ist aber ein bisschen ähnlich, weil wir haben ja über die Abwehrprobleme, die es bei Norwegen manchmal gibt, gesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Norwegen ähnlich wie Irland halt Tor schießen kann. Und ja, also da auch da ist eine Überraschung also nicht unmöglich. Ich halte es aber für relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Also ich glaube, dass sich die Norwegerinnen da durchsetzen werden.
Ich bin ja gespannt, wie da die Tippverteilung bei unserem Tippspiel sein wird. Bist du eigentlich mit dabei, Annika? Hast du dich angemeldet für unser Tippspiel?
Nee.
Annika, okay, da müssen wir off-air drüber reden, ob du da Lust drauf hast. Ich meine, du hast genügend anderes zu tun, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer würden sich natürlich gerne mit dir messen, weil, also ich weiß, dass sie es gerne mit mir tun, auch weil ich ein leichter Gegner bin beim Tippspiel.
Ich bin eine ganz schlimme Tipperin, weil ich denke über alles immer viel zu lange nach und dann hält mich das sehr, sehr lange auf und dann kommt am Ende sowieso immer nur irgendein Käse dabei raus.
Dazu ein Funfact, es geht mir ganz genauso und mit wenigen Ausnahmen bin ich normalerweise in so Tippspielen nicht so gut und bin ja in diesen ganzen Rasenfunkrunden aber logischerweise mit dabei, denn ich sehe ja auch immer wieder auf Twitter und anderswo freuen sich Leute, wenn sie wieder 100 Plätze vor mir liegen. Aber irgendwann hat mich das alles genervt, weil ich immer alles zerdacht habe und mir so viel Zeit fürs Tippen genommen habe. Und dann habe ich angefangen, in der Rückrunde der Frauen- und der Männer-Bundesliga-Saison immer so 7 Spieltage vorauszutippen, Und dann habe ich es auch wieder alles vergessen und dann hat mich irgendwann Kicktipp dran erinnert, hier, du müsstest mal wieder tippen und dann so, ach ja, dann tippe ich jetzt alles bis zum Ende durch. Und was soll ich sagen, viel, viel bessere Ergebnisse im Ranking noch umgeklettert, zeigt wieder, dass es wirklich einfach, es ist Lotterie. Aber gut.
Ja.
Hast du sonst noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Hat sich noch irgendwas zugetragen? Ich meine, du hattest ja einen vollen Tag heute oder gehst du jetzt vor allem mit Vorfreude ins Bett auf diesen morgigen Eröffnungstag?
Ja, das vor allem. Also ich habe eigentlich alles, was ich an spannenden Dingen erlebt habe, heute schon erzählt. Also ich habe halt den ganzen Tag irgendwie am Stadion verbracht und mir die PKs angeguckt, mich selber drauf vorbereitet. Ja, und viel mehr war da jetzt nicht. Also ich habe auch selber heute jetzt noch nicht alle möglichen Artikel gelesen von anderen Leuten, was vielleicht woanders irgendwie noch passiert ist. Das muss ich jetzt gleich noch nachholen, um da up-to-date zu sein. Aber ja.
Ja, das ist mir auch wieder aufgefallen, wie wenig Zeit man eigentlich dann während solcher Turniere hat, dann Dinge zu konsumieren. Ich habe noch so, also ich habe noch eine ausstehende Leseliste gehabt von der Vorschau, weil ich es quasi nicht geschafft habe. Und dann kam jetzt noch dieses Heft hier rein und ich habe noch neue Seiten entdeckt. Und dann haben ja viele erst jetzt ihre Vorschauartikel alle fertig gebracht zum Turnierstart. Und als ich dann heute drüber nachgedacht habe, oh Gott, wann lese ich das alles, ist mir aufgefallen, ach ja, stimmt, zur EM hat es ja damals auch nicht geklappt, das dann nochmal nachzuarbeiten. Wahrscheinlich werden wir uns morgen dann hektisch dann wieder Links zuschicken, wo man Daten findet zur WM, also außerhalb von der FIFA, wo es ja immer die PDFs gibt und ein paar sehr basale Daten, aber das ist ja immer das Thema der ersten Turniertage. Hat irgendjemand hier einen guten Zugang zu Opta-Daten, die man kostenlos kriegen kann? Wir werden es sehen. Annika, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich freue mich mega, dass das klappt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt bei deinem Highlight des Tages gar nicht erzählt hast, wie wir hier versucht haben, das Audiogerät richtig auszuwählen bei dir an deinem Rechner. Also das war zumindest bisher mein bisheriges Highlight dieses Tages. Aber gut, das musst du wissen, wie du das alles bewertest. Wir hören uns dann hoffentlich morgen, mit welchem Audiogerät auch immer. Wir sind sehr gespannt. Der Theorie nach sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet. Aber das dachten wir für diese Aufnahme auch schon. Wir lassen uns einfach überraschen, oder? Das ist einfach ganz fantastisch. Aber ja, dann wünsche ich dir eine schöne Vorbereitung heute noch und morgen dann ganz viel Spaß im Stadion und ich freue mich total, dass es dann losgeht. Danke dir, Annika.
Ja, ich freue mich auch und wir hören uns morgen dann hoffentlich wieder.
Auf die eine oder andere Art und Weise, also ich sag mal so, Teile von uns haben uns ja immer gehört, nur die waren asymmetrisch verteilt, wir haben uns nicht beide gleich gut gehört, so muss man sagen. Und dann nutze ich das aber jetzt noch zum Anlass, liebe Hörerinnen und Hörer, noch darauf hinzuweisen, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei, wir finanzieren alles, unter anderem eben auch, dass Annika für uns von der WM berichten kann über eure Spenden. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie das geht und bitte macht das auch. Also das wäre wirklich toll, wenn wir nach der WM eine positive Bilanz ziehen können, denn das wird ja die weitere Rasenfunk-Zukunft sicherlich beeinflussen. rasenfunk.de/supportersclub, kicktipp.de/rasenfunk, da könnt ihr noch mittippen, vielleicht auch mit Annika. Und dann hören wir uns morgen wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.